1939. Während die Welt zögert, die wahren Absichten Adolf Hitlers zu erkennen, ist Deutschland längst auf den Kriegskurs eingeschwenkt. Die Wirtschaft, die Gesellschaft und die Kultur werden systematisch mobilisiert, um die militärischen Ambitionen des Regimes zu unterstützen. Willkommen zu Machtergreifung, wie Hitler die Demokratie zerstörte. In dieser Episode beleuchten wir, wie Hitler die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft auf einen totalen Krieg vorbereitete und welchen Preis die Bevölkerung für diese Mobilisierung zahlen musste.
Ein Land stürzt in die Dunkelheit. Eine Demokratie wird zerstört. Ein Regime des Schreckens erhebt sich. Machtergreifung, wie Hitler die Demokratie zerstörte. Eine wahre Geschichte von Macht, Verrat und den fatalen Konsequenzen des Schweigens.
Kein Krieg kann ohne eine solide wirtschaftliche Basis geführt werden, und Adolf Hitler wusste das nur zu gut. Während die Welt glaubte, dass Deutschland in den 1930er Jahren in der Wirtschaftskrise steckte, legte das Regime im Verborgenen die Grundlagen für einen totalen Krieg. Der Weg dorthin war geprägt von Täuschung, Manipulation und der skrupellosen Ausbeutung von Ressourcen. Nach der Machtübernahme 1933 stand Hitler vor einer schwerwiegenden Ausgangslage. Die deutsche Wirtschaft war durch die Weltwirtschaftskrise schwer angeschlagen, die Arbeitslosigkeit lag bei über 6 Millionen und die Bestimmungen des Versailler Vertrags schränkten die Wiederaufrüstung stark ein. Doch das Regime ging entschlossen vor. Mit einer Mischung aus populären Arbeitsprogrammen und geheimer militärischer Planung schuf es die Basis für einen wirtschaftlichen Aufschwung und für die Kriegsmaschinerie. Eines der ersten Projekte war das sogenannte Reinhardt-Programm, benannt nach dem Finanzexperten Fritz Reinhardt. Es beinhaltete massive Investitionen in den öffentlichen Sektor, den Bau von Autobahnen, die Förderung der Schwerindustrie und Subventionen für die Rüstungsindustrie. Die Arbeitslosigkeit sank rapide und die Propaganda stellte dies als Erfolg der NSDAP dar. Doch hinter dem öffentlichen Glanz steckte ein düsterer Plan. Viele dieser Projekte dienten direkt oder indirekt der Vorbereitung auf den Krieg. Ein zentraler Akteur in der wirtschaftlichen Mobilisierung war Hermann Göring, der 1936 mit dem Vierjahresplan beauftragt wurde. Ziel dieses Plans war es, die deutsche Wirtschaft auf Kriegskurs zu bringen. Göring propagierte die Autarkie, die wirtschaftliche Unabhängigkeit Deutschlands und förderte die Produktion von synthetischen Rohstoffen wie Treibstoff und Kautschuk, um die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren. Die Wiederaufrüstung war das Herzstück der wirtschaftlichen Strategie. Unter dem Deckmantel der Arbeitsbeschaffung wurde die Wehrmacht systematisch ausgebaut. Fabriken, die zuvor zivile Güter produziert hatten, wurden auf die Produktion von Waffen, Fahrzeugen und Munition umgestellt. Unternehmen wie Krupp, IG Farben und Daimler-Benz profitierten massiv von den staatlichen Aufträgen und wurden zu Pfeilern der deutschen Kriegswirtschaft. Doch die wirtschaftlichen Grundlagen des Krieges stützten sich nicht nur auf industrielle Produktion. Mit der Expansion des Deutschen Reiches begann das Regime, Ressourcen aus den besetzten Gebieten zu plündern. Rohstoffe, Nahrungsmittel und Arbeitskräfte wurden systematisch ausgebeutet, um die deutsche Wirtschaft und den Krieg zu stützen. Insbesondere Zwangsarbeiter, die unter unmenschlichen Bedingungen schuften mussten, waren ein wesentlicher Teil dieses Systems. Für die deutsche Bevölkerung schuf das Regime den Eindruck von Wohlstand und Stabilität. Konsumgüter wurden gefördert, Propaganda verbreitete das Bild eines wirtschaftlich starken Deutschlands. Doch diese Illusion hatte ihren Preis. Hohe Verschuldung, Inflation und eine Wirtschaft, die vollständig auf den Krieg ausgerichtet war. Deutschland war ein Staat, der nach außen hin stark wirkte, dessen Fundament jedoch brüchig war. Die wirtschaftlichen Grundlagen des Krieges waren ein Meisterwerk der Täuschung und Manipulation. Während die Welt glaubte, dass Deutschland Frieden wollte, bereitete Hitler im Verborgenen den größten militärischen Konflikt der Geschichte vor. Jede Investition, jede Fabrik und jedes Arbeitsprogramm war ein Zahnrad in der Kriegsmaschinerie, die bald Europa verschlingen sollte. Im Dritten Reich spielte die Industrie eine zentrale Rolle bei der Verwirklichung von Adolf Hitlers Plänen. Von der Wiederaufrüstung bis zur Kriegsführung wurde die gesamte deutsche Wirtschaft auf die Bedürfnisse der NSDAP ausgerichtet. Die Kontrolle über die Industrie war dabei nicht nur ein technischer Prozess, sondern ein ideologisches Projekt. und sie wurde durch Zwangsarbeit möglich gemacht. Schon kurz nach der Machtübernahme begann das Regime, die deutsche Industrie systematisch gleichzuschalten. Unternehmen, die sich der nationalsozialistischen Ideologie widersetzten, wurden unter Druck gesetzt oder enteignet. Gleichzeitig förderte die NSDAP jene Firmen, die bereit waren, sich in den Dienst des Regimes zu stellen. Namen wie Krupp, IG Farben und Siemens wurden zu Synonymen für die Kriegsmaschinerie des Dritten Reiches. Die Rüstungsproduktion nahm dabei eine Schlüsselrolle ein. Unter der Leitung von Albert Speer, der 1942 zum Reichsminister für Bewaffnung und Munition ernannt wurde, wurde die Effizienz der Produktion massiv gesteigert. Speer nutzte modernste Organisationsmethoden und führte Maßnahmen ein, die den Output der deutschen Kriegswirtschaft trotz alliierter Bombenangriffe aufrechterhielten. Doch diese Effizienz hatte eine dunkle Seite. Ein entscheidender Bestandteil der Kriegswirtschaft war Zwangsarbeit. Millionen von Menschen aus den besetzten Gebieten Europas wurden verschleppt und unter unmenschlichen Bedingungen zur Arbeit gezwungen. Sie mussten in Fabriken, Bergwerken und auf Baustellen arbeiten, oft ohne ausreichende Nahrung, medizinische Versorgung oder Schutz vor Gefahren. Die Arbeitsbedingungen waren so brutal, dass viele die Strapazen nicht überlebten. Besonders berüchtigt war die Rolle von IG Farben, einem der größten deutschen Konzerne, der eng mit dem Regime kooperierte. Das Unternehmen profitierte nicht nur von Zwangsarbeit, sondern war auch an der Produktion von Zyklon B beteiligt, dem Giftgas, das in den Vernichtungslagern eingesetzt wurde. Die Verbindung zwischen Industrie und den Verbrechen des Regimes war untrennbar. Die Zwangsarbeit war jedoch nicht auf große Konzerne beschränkt. Auch kleinere und landwirtschaftliche Betriebe nutzten die Arbeitskraft von Verschleppten, darunter viele Frauen und Kinder. Diese Menschen waren oft der Willkür ihrer Arbeitgeber ausgeliefert und wurden wie Ware behandelt, die nach Belieben ausgetauscht werden konnte. Die Kontrolle der Industrie durch das Regime ging weit über wirtschaftliche Aspekte hinaus. Sie war Teil eines umfassenden Plans, die gesamte Gesellschaft zu militarisieren und auf den Krieg auszurichten. Die Unternehmen waren nicht nur Produzenten, sondern auch Instrumente der nationalsozialistischen Ideologie. Die Zwangsarbeiter wurden nicht nur ausgebeutet, sondern auch entmenschlicht. Ein Symbol für die Grausamkeit und Brutalität des Regimes. Für die deutsche Bevölkerung blieb vieles von diesem System verborgen. Die Propaganda stellte die Wirtschaft als blühend dar und ignorierte die dunklen Geheimnisse hinter den Kulissen. Doch für die Millionen von Zwangsarbeitern, die unter der Kontrolle des Regimes litten, war dies eine tägliche Realität. Eine Realität, die zu den größten Verbrechen des 20. Jahrhunderts zählt. Ein Krieg kann nicht allein durch Waffen und Soldaten geführt werden. Für Adolf Hitler war klar, dass auch die Bevölkerung in den Krieg einbezogen werden musste. Nicht nur als passive Zuschauer, sondern als aktive Unterstützer des Regimes. Die gesellschaftliche Mobilisierung war ein zentrales Element seiner Strategie, um das Deutsche Reich auf den totalen Krieg vorzubereiten. Die Mobilisierung begann schon lange vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Über Jahre hinweg hatte die Propaganda der Nationalsozialisten die Bevölkerung darauf vorbereitet, Opfer zu bringen und sich der Ideologie des Regimes unterzuordnen. Unter der Leitung von Joseph Goebbels, dem Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda, wurde ein umfassendes Netzwerk geschaffen, das die Kontrolle über alle Medien, Bildungseinrichtungen und kulturellen Institutionen übernahm. Die Mobilisierung der Gesellschaft war jedoch mehr als Propaganda. Sie war auch eine Frage der Struktur und Organisation. Organisationen wie die Hitlerjugend und der Bund Deutscher Mädel spielten eine Schlüsselrolle bei der Indoktrination der Jugend. Millionen von Jungen und Mädchen wurden in diesen Organisationen geschult, um Loyalität gegenüber Hitler zu entwickeln und sich auf ihre zukünftige Rolle im Krieg vorzubereiten. Sei es als Soldaten, Arbeitskräfte oder Unterstützer des Regimes. Auch Frauen wurden in die Mobilisierung einbezogen, jedoch auf eine Weise, die die nationalsozialistische Ideologie widerspiegelte. Während Männer als Soldaten und Arbeiter im Vordergrund standen, wurde von Frauen erwartet, ihre Rolle im Haushalt, in der Kindererziehung und in unterstützenden Tätigkeiten zu erfüllen. Programme wie das Winterhilfswerk boten Frauen die Möglichkeit, sich aktiv für das Regime einzusetzen, während die Propaganda sie als tragende Säulen der Volksgemeinschaft darstellte. Die Mobilisierung der Arbeitskraft war ein weiterer entscheidender Schritt. Mit dem Beginn des Krieges wurde die deutsche Wirtschaft vollständig auf die Kriegsproduktion umgestellt. Männer, Frauen und sogar Jugendliche wurden in der Arbeitswelt eingebunden, oft unter Zwang. Gleichzeitig wurden Millionen von Zwangsarbeitern aus den besetzten Gebieten Europas verschleppt, um die Lücken der Arbeitskraft zu füllen. Die Mobilisierung ging jedoch über die Arbeitswelt hinaus. Die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, Ressourcen zu sparen und sich aktiv an der Kriegswirtschaft zu beteiligen. Von der Sammlung von Metallen und Stoffen bis hin zur Einschränkung des persönlichen Konsums. Das Regime schuf das Bild einer Volksgemeinschaft, in der alle Opfer bringen mussten, um den Krieg zu gewinnen. Diese Mobilisierung war jedoch nicht nur von Enthusiasmus geprägt. Für viele Deutsche war sie mit enormen Belastungen und Entbehrungen verbunden. Die Rationierung von Lebensmitteln, die immer strengeren Arbeitsanforderungen und die ständige Präsenz von Propaganda schufen ein Klima der Erschöpfung und des Drucks. Doch die Kontrolle und Überwachung durch das Regime ließen kaum Raum für offene Kritik oder Widerstand. Die gesellschaftliche Mobilisierung des Dritten Reichs war eines der effizientesten, aber auch brutalsten Systeme seiner Zeit. Sie zeigte, wie eine Bevölkerung durch Propaganda, Organisation und Zwang in den Dienst eines totalitären Staats gestellt werden konnte. Doch hinter der Fassade der Volksgemeinschaft verbargen sich tiefe Risse, die das Regime später zu spüren bekam. Am 1. September 1939 begann mit dem deutschen Angriff auf Polen der Zweite Weltkrieg. Ein Konflikt, der nicht nur Europa, sondern die gesamte Welt in den Abgrund ziehen sollte. Für die deutsche Bevölkerung bedeutete dieser Krieg nicht nur militärische Siege und Propagandaerfolge, sondern auch tiefgreifende Veränderungen im Alltag. Der Beginn des Krieges markierte den Übergang von der Vorbereitung zur totalen Kriegsführung, deren Auswirkungen bald jeden Lebensbereich durchdrangen. Die ersten Monate des Krieges waren geprägt von militärischen Erfolgen. Die schnelle Eroberung Polens, der sogenannte Blitzkrieg, wurde von der deutschen Propaganda als Beweis für die Überlegenheit der Wehrmacht dargestellt. Diese Siege, begleitet von Bildern marschierender Truppen und jubelnder Menschenmengen, stärkten zunächst die Unterstützung für das Regime. Doch hinter der Fassade des Triumphs verbargen sich die wahren Kosten des Krieges. Bereits kurz nach Kriegsbeginn spürte die Bevölkerung die Auswirkungen. Die Einführung von Lebensmittel- und Konsumgüterrationen veränderte den Alltag dramatisch. Zucker, Fleisch, Butter, viele Produkte wurden knapp und die Deutschen mussten sich an ein Leben mit begrenzten Ressourcen gewöhnen. Die Propaganda forderte Opferbereitschaft und pries die Rationierung als notwendigen Beitrag zum Sieg. Die Mobilisierung der Arbeitskraft wurde weiter intensiviert. Männer wurden eingezogen, Frauen übernahmen ihre Aufgaben in Fabriken und auf Feldern und Jugendliche wurden in den Arbeitsdienst geschickt. Gleichzeitig nahm der Einsatz von Zwangsarbeitern aus den besetzten Gebieten zu. Diese Menschen, oft unter grausamen Bedingungen gehalten, trugen maßgeblich dazu bei, die Kriegswirtschaft aufrechtzuerhalten. Doch der Krieg brachte nicht nur wirtschaftliche Veränderungen mit sich. Für viele Deutsche war er auch mit persönlichem Verlust und Zerstörung verbunden. Die ersten Bombenangriffe auf deutsche Städte führten den Menschen vor Augen, dass auch sie Opfer dieses Krieges sein würden. Familien wurden auseinandergerissen, Häuser zerstört, Leben ausgelöscht. Der Krieg, der anfangs als Triumph dargestellt wurde, wurde zunehmend zu einer Belastung. Die Angst war ein ständiger Begleiter. Propaganda und Kontrolle durch das Regime verhinderten offene Kritik, doch hinter verschlossenen Türen begannen viele Deutsche, den Krieg zu hinterfragen. Diese Zweifel wurden jedoch von der allgegenwärtigen Überwachung und der Drohung mit Repressionen im Keim erstickt. Für die allermeisten blieb nur die Anpassung an die neuen Realitäten. Die ersten Jahre des Krieges zeigten die doppelte Natur des Regimes. Einerseits präsentierte es sich als unbesiegbar und als Garant für Deutschlands Wiederaufstieg. Andererseits setzte es auf eine Politik der Angst, die jeden Widerstand unterdrückte. Für die deutsche Bevölkerung wurde klar, dieser Krieg würde nicht nur über die Zukunft des Landes entscheiden, sondern auch ihr eigenes Leben für immer verändern. Die Mobilisierung Deutschlands für den Krieg hatte ihren Preis. Ein Preis, der nicht nur in Zahlen gemessen werden konnte, sondern in Leid, Zerstörung und der Zerrüttung der Gesellschaft. Während die nationalsozialistische Propaganda das Bild eines geeinten, opferbereiten Volkes zeichnete, offenbarte die Realität die wahren Kosten der totalen Mobilisierung. Für die deutsche Bevölkerung begann der Preis der Mobilisierung mit der schrittweisen Einschränkung ihres Alltags. Die Einführung von Rationierungen, die zunächst nur grundlegende Konsumgüter betraf, weitete sich auf fast alle Bereiche des Lebens aus. Kleidung, Seife, Heizmaterial, alles wurde knapp und die Menschen mussten lernen, mit weniger auszukommen. Die Propaganda verherrlichte den Verzicht als patriotische Pflicht, doch für viele bedeutete es Entbehrungen, die kaum zu ertragen waren. Die Arbeitsbelastung stieg ebenfalls enorm an. Männer wurden in die Wehrmacht eingezogen, Frauen und Jugendliche übernahmen ihre Aufgaben in Fabriken, auf Feldern und im Arbeitsdienst. Die Arbeitszeiten verlängerten sich, die Bedingungen verschlechterten sich und die Erschöpfung wurde zum ständigen Begleiter. Hinzu kam der Druck, ständig überwacht zu werden, sei es durch Vorgesetzte, Kollegen oder die allgegenwärtige Gestapo. Doch der Preis der Mobilisierung traf nicht alle gleichermaßen. Während viele Deutsche ihre Lebensstandards drastisch einschränken mussten, waren es vor allem die Zwangsarbeiter, die die Hauptlast trugen. Millionen von Menschen aus den besetzten Gebieten Europas wurden verschleppt und unter menschenunwürdigen Bedingungen zur Arbeit gezwungen. Hunger, Krankheit und Gewalt waren allgegenwärtig und die Sterblichkeitsrate unter den Zwangsarbeitern war erschreckend hoch. Die psychologischen Auswirkungen der Mobilisierung waren dabei ebenso verheerend. Die ständige Propaganda, die den Krieg als notwendiges Übel und die Opfer als heroisch darstellte, führte zu einem Gefühl der Ohnmacht und des Zwangs. Viele Menschen passten sich an, andere verharrten im stillen Widerstand. Doch die Angst vor Repression erstickte jede Form von offenem Protest. Für die Kinder und Jugendlichen bedeutete die Mobilisierung eine Verformung ihrer Kindheit. Die Hitlerjugend und der Bund Deutscher Mädel lehrten sie, ihre Identität in der nationalsozialistischen Ideologie zu finden. Spiele und Bildung wurden ersetzt durch Drill, Gehorsam und Vorbereitung auf den Krieg. Viele von ihnen verloren ihre Kindheit und wurden in einem System geformt, das keine Alternativen duldete. Der Preis der Mobilisierung zeigte sich auch in den Familien. Die Abwesenheit der Männer, die Belastung der Frauen und die Isolation der Kinder führten zu Spannungen und Brüchen. Familien, die einst zusammenhielten, wurden durch den Krieg auseinandergerissen. Manchmal buchstäblich, manchmal emotional. Die Propaganda glorifizierte die Opfer, doch die Wirklichkeit war geprägt von Schmerz und Verlust. Am Ende wurde klar, dass die Mobilisierung kein kurzfristiges Opfer war, sondern ein dauerhafter Zustand, der die deutsche Gesellschaft veränderte. Die Menschen wurden zu Zahnrädern in einer Maschinerie, die auf Zerstörung ausgelegt war. Eine Maschinerie, die sich bald gegen sie selbst wenden sollte. Die Mobilisierung Deutschlands für den Krieg war ein entscheidender Bestandteil von Hitlers Plänen zur Weltherrschaft. Doch sie legte auch den Grundstein für die Zerstörung des Landes. In der nächsten Episode werfen wir einen Blick auf den Holocaust, das größte Verbrechen der Menschheitsgeschichte und wie er im Schatten des Krieges durchgeführt wurde.
Machtergreifung ist ein Podcast von 48 Forward, produziert von den 48 Forward Studios in München.
Sie haben nichts gelöscht. Sie haben nichts verboten. Sie haben einfach entschieden, was sichtbar ist. Du konntest sagen, was du willst, nur hat es niemand mehr gehört. Denn Öffentlichkeit war kein Ort mehr, sondern ein Algorithmus, ein Filter, ein System. Democracy Down ist ein Roman über das leise Ende der Demokratie. Ein Journalist erkennt, dass es nicht die Gewalt ist, die die Wahrheit auslöscht, sondern die Struktur. Was wir sehen, was wir teilen, was wir glauben. Alles ist manipulierbar. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Democracy Down von Daniel Fürck. Ein Thriller über Sprache als Waffe und Demokratie als Opfer. Jetzt verfügbar. Überall, wo es Bücher gibt.